Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Vollautomatische Städte und fliegende Autos.
Zwei Staaten im geheimen Cyberkrieg.
Zu Hause wartet der Roboter.
Ich begrüße Sie auf das Herzlichste.
Utopie oder Wirklichkeit?
Ich will meine menschlichen Gegner besiegen, aber vor allem möchte ich diesen großen bösen Computer besiegen.
Seit der Globalisierung verändern sich die Gesellschaften in atemberaubendem Tempo.
Wir gehen einer Zukunft entgegen, die jeden Tag neue Gestalt annimmt.
Ja, und darüber sollte man sich doch freuen. Mit Blick auf die nächsten 100 Jahre prophezeien uns Wissenschaftler rosige Aussichten. Zum Beispiel unendliches Leben, nachwachsende Körperteile und Computer, die sie mit ihren Gedanken steuern können. Und weil das so spannend ist, schauen wir zu Beginn dieses Jahres nicht nur auf die naheliegenden Trends, sondern wir blicken weit voraus in die Zukunft. Dazu begrüßen Sie Vera Linz
und Markus Richter. Und Zukunft findet ja zuallererst, so sieht man es, in Science Fiction statt, möchte man meinen. Eigentlich spiegelt Science Fiction aber dann doch immer die Gegenwart wider. Wir fragen, wie viel Zukünftiges dennoch vielleicht drinsteckt. Außerdem sprechen wir mit einem Informatiker darüber, wie wir in den nächsten Jahren mit unseren Computern kommunizieren werden. Sprache, Gedanken oder klassische Tastatur? Und wozu werden wir diese Computer dann benutzen? Für noch mehr Überwachung und noch realistischere Spielewelten? Auch das werden wir ergründen.
Ja, und die Musik kommt heute ebenfalls aus der Zukunft, aus dem Jahre 2999. Und zwar vom leider eingestellten kanadischen Netlabel Peppermill Records. Dort gab es ein ungewöhnliches Projekt, das Musik und bildende Kunst miteinander verbindet. Die Labelmacher hatten Musiker zur Komposition von Zukunftsmusik aufgerufen und gefragt, war die musikalische Interpretation eines futuristischen Bildes. Außerdem sollten die Musiker eine kleine Geschichte zu ihrer Komposition dazu schreiben und einige Stücke wurden dann später von Künstlern quasi in Bilder zurückverwandelt. Herausgekommen sind bei diesem ganzen Projekt wilde, zumeist dystopische Zukunftsgeschichten zu Dubstep-Sounds. Unsere Kollegin Bettina Conradi hat einige Geschichten übersetzt, bearbeitet und in die zugehörige Komposition eingebaut. Und dieses erste Stück, das wir daraus hören, hören wir jetzt logischerweise, heißt Ether von ID.
Im Jahr 2999 gibt es keine Ozonschicht mehr. Die Stadtplaner sind gezwungen, unter der Erdoberfläche zu bauen. Die Suche nach außerirdischem Leben war erfolgreich. Es gibt eine kleine Kolonie von Aliens, die auf der Erde leben. Lebensmittel- und Ressourcenkriege gehören der Vergangenheit an. Riesengroße, hässliche Entsalzungsanlagen, menschenleere Farmen und Solaranlagen kümmern sich nun um die Grundbedürfnisse der Menschen. Jeder hat nun Zeit, sich der Kunst und Kultur zu widmen. Zum Beispiel, indem man im Schutzanzug mit einer Kamera durch die Ruinen vergangener Jahrhunderte wandert. Zeitalter, die nun für ihre ungewöhnlichen und malerischen Ansätze in Architektur und Gesellschaft gelobt werden.
Isa von ID ist das in der Musik. Und Frau Linz, wir reisen ja heute nicht nur musikalisch in die Zukunft. Ich lese heimlich, wenn es keiner merkt, Horoskope, um meine persönliche Zukunft vorauszusagen. Wie machst du das eigentlich?
Ja, ich schaue natürlich in die Glaskugel.
Ja, das wird bestimmt klappen. Wir wollen mal schauen, wie es mit uns weitergeht. Es ist ja ein bisschen fraglich. Die Annahme, dass man die Antworten auf Zukunftsfragen in der Science-Fiction findet, ist auch so eine Idee. Denn dort spiegeln sich eigentlich ja, wenn man es genau nimmt, vor allem die Sorgen und Ängste der Gegenwart wieder.
Natürlich werden dennoch dort einige Ideen ausgebrütet und Visionen entworfen von einer möglichen Zukunft. Und inwieweit die sich bewahrheitet haben, das lässt sich natürlich logischerweise immer erst im Nachhinein beurteilen. Jochen Dreyer hat das für uns getan und einige Vorhersagen auf ihre Realitätstauglichkeit überprüft.
Science Fiction ist nicht gut darin, die Zukunft vorherzusagen, aber gut darin, über das Jetzt nachzudenken. Wenn du dir die Vorhersagen anschaust, dann sind nur sehr wenige davon Realität geworden. Gene Roddenberry hat nicht vorhergesagt, dass die Ingenieure bei Motorola Klapphandys herstellen werden, aber er hat sie bestimmt beim Design inspiriert.
Der Science-Fiction-Autor und Blogger Cory Doctorow mag recht haben. Die Zukunft voraussagen, das kann kein Buch, kein Film und schon gar keine Kristallkugel. Trotzdem ist es wichtig, darüber nachzudenken, was in der Zukunft möglich sein könnte. Denn Chancen und Risiken aktueller Entwicklungen auszuloten, ist eine wichtige Aufgabe im Hier und Jetzt. Denn der Missbrauch lauert überall.
Beautiful.
Dangerous. You've turned every cell phone in Gotham into a microphone.
Ich glaube, es war Dark Knight Returns. Da gibt es am Ende diese viel kritisierte Szene, in der Batman diese Mega-Überwachungsmaschine, der er sämtliche Bewegungen aller Mobilfunkteilnehmer in Gotham City live sehen kann. Das ist keine Glaskugel. Ich gehe davon aus, dass die NSA sowas Ähnliches hat. Jetzt, in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob das wirklich steigerungsfähig ist. Außer man nimmt dann eben wieder Mindreading hinzu.
Sagt René Walter, Nerdcore-Blogger, Science-Fiction-Experte und seit vielen Jahren interessierter Beobachter von technologischer Entwicklung. Vom Gedankenlesen sind wir tatsächlich noch sehr weit entfernt, aber nicht mehr so weit wie vor 10 oder 20 Jahren. Es wird stark an einem Brain-Computer-Interface geforscht, durch die Maschinen oder Computer nur mit Gedanken gesteuert werden können. Für René Walter etwas, was er gerne noch erleben würde.
Das finde ich unheimlich faszinierend, weil es alle möglichen Implikationen auch gesellschaftlicher Art hat. Es gibt da schon Spielzeuge wie diese Katzenohren, die wackeln, wenn man sich freut oder so. Das sind erste Spielereien, die da in so eine Richtung weisen.
Ebenfalls ein lang gehegter Traum der Science-Fiction, virtuelle Realität. Diese Fiktion wird gerade real. Mit der Datenbrille Oculus Rift fühlen sich Computerspiele noch realer an, weil sie direkt vor den Augen ablaufen und die Umgebung auf Kopfbewegungen reagiert. Seitdem das US-Startup damit Erfolg hat, scheint der ganze Sektor im Aufwind zu sein. Erst kürzlich hat das Unternehmen 75 Millionen US-Dollar Fremdkapital eingesammelt. Werden wir also alle bald in virtuellen Welten leben?
Ich glaube, innerhalb der nächsten 50 Jahre werden wir noch sehr außerhalb von Virtual Reality gesellschaftlich leben, was danach kommt. Ja.
Was auch daran liegen mag, dass eine Brille allein nur einen Sinn abdeckt. Für ein realistisches Gefühl in einer virtuellen Welt müssten auch die anderen Sinne angesprochen werden. Hier befinden sich die Entwicklungen meist noch auf Grundlagenebene und weit entfernt von der Marktreife. Mit Bildschirm hat die Menschheit einfach schon etwas länger Erfahrung.
Tu es, es ist doch nur ein Spiel.
Es ist die erste ernstzunehmende Bedrohung der Realität.
Eine Vision wird aber doch bestimmt sehr bald Realität. Das Internet der Dinge und damit endlich eine intelligente Welt, die dem Menschen all die kleinen nebensächlichen Aufgaben abnimmt und vor allem besser organisiert. 50 Milliarden Dinge sollen dann mit dem Netz verbunden sein und untereinander kommunizieren. Die Europäische Union hat kleine Kurzfilme gedreht, wie sie sich die Welt mit dem Internet of Things vorstellt. Und das schon im Jahr 2020.
Imagine everything was linked.
Stell dir vor, alles wäre verlinkt. Ein Professor meldet sich beispielsweise krank. Automatisch gibt ein System über den Universitätsserver eine Meldung an alle Studenten raus. Und automatisch werden die Terminpläne umgeschrieben, die Zeit bis zum darauffolgenden Seminar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln berechnet und der Wecker automatisch auf eine spätere Zeit gestellt.
They could also reset my alarm clock to wake me up a bit later.
Und dazu kommen doch dann noch die Drohnenlieferanten, Roboterhelfer für Jung und Alt und so weiter und so fort.
distributionsfähige Roboter, also tatsächlich jetzt diese Amazon-Drohne oder Robotern, die möglicherweise Pakete ausliefern können. Ich denke, das dauert noch eine sehr lange Zeit. Wo wir allerdings, glaube ich, tatsächlich vor einem Durchbruch stehen, innerhalb der nächsten 5 Jahre oder so, das ist autonomer Verkehr.
Für den ungeduldigen Futuristen, für den die Entwicklung nicht schnell genug sein kann, bleiben 2 kleine Trostpflaster. Gute Science-Fiction und die Erkenntnis, dass man, solange man lebt, unwillkürlich mitreist in die Zukunft.
Doc, I'm from the future.
Ja, und das wollen wir jetzt ganz aktiv tun, mitreisen in die Zukunft, und zwar gemeinsam mit Professor Patrick Bauditsch. Er ist Informatiker am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut und jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sie beschäftigen sich ja vor allem mit der Frage, wie wir in Zukunft mit Computern kommunizieren oder interagieren. Da sind im Moment viele Richtungen denkbar, denn wir erleben viele verschiedene Entwicklungen. Es gibt Sprache, es gibt Bewegungsgesten, es gibt immer noch Maus und Tastatur. Woran arbeiten Sie denn jetzt genau?
Also unser Ziel als Forschungsgruppe ist, dass wir die Interaktion in der etwas weiterliegenden Zukunft analysieren und verstehen und verändern wollen. Wir haben uns viel mit Touch-Interaktion beschäftigt in den letzten Jahren, und jetzt im Moment ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass die wirklich relevanten Änderungen in der Zukunft mit physikalischer Interaktion zu tun haben werden. Das heißt, ganz wichtige Entwicklungen da sind sowohl Haptik, das heißt Geräte, die irgendwie eine physikalische Empfindung produzieren, während man mit ihnen interagiert, als auch Geräte, die drucken in 3D, also die irgendwas fabrizieren, sodass am Ende von der Interaktion mit dem Gerät nicht nur eine dieses Vergängliche, was wir heute haben, wo man mal was berührt, sondern wo am Ende was übrig bleibt, was wirklich physikalisch da bleibt. Und da passieren gerade ganz fantastische Sachen, und wir wollen dabei sein, diese Zukunft zu gestalten.
Das heißt, es entsteht was, es kommt was Haptisches raus, aber wie kann man sich die Bedienung in der Zukunft vorstellen? Geht es mehr über Sprache, geht es mehr über Bewegung, dass ich mich vor dem Gerät bewege, über Gesten, über die Maus? Was prognostizieren Sie da?
Ich denke, die Interaktion mit Computern geht durch verschiedene Phasen durch. Wenn ich mich hier umgucke im Funkhaus, wir haben alle noch irgendwie Notebook-Computer dabei. Das ist im Prinzip Technologie aus den späten 60er Jahren. Doug Engelbart, der jetzt gerade vor kurzer Zeit gestorben ist, hat im weiteren Sinne das alles erfunden, zusammen mit Xerox PARC, die noch ein bisschen was dazugefügt haben. Im Prinzip ist das immer noch da. Ja, dann haben wir alle auch irgendwie ein Telefon dabei. Ich gucke mal gerade so rum, die haben alle Touchscreens. Ja, das ist im Prinzip Technologie, die jetzt auch schon eine Weile dabei ist. Und jetzt ist gerade so die Milliarden-Dollar-Frage, die sich viele große Firmen gerade stellen, ist, wie geht es weiter? Da gibt es auf der einen Seite, zum Beispiel Samsung hat gerade eine Uhr rausgebracht. Google sagt, wir sollen eine Brille aufhaben mit einem Display drin. Andere Spielkonsolen haben irgendwie Gestensteuerung. Ich denke, die Antwort, wie wir in Zukunft interagieren werden, ist abhängig davon, welchen Bereich ich anschaue. Ich denke, die Leute von uns, die früher mit einer Schreibmaschine gearbeitet hätten, wir werden auch weiter mit einer Schreibmaschine arbeiten, und die wird halt so aussehen, wie das gerade vor uns liegt hier. Ich denke, dass Mobilgeräte wahrscheinlich irgendwie in einer gewissen Art und Weise konvergieren, dahin, wo sie gerade sind. Das sind eigentlich gut ausgereifte Geräte. Und trotzdem wird jetzt was Neues passieren. Und ich glaube, das erste Mal oder viel stärker als vorher wird dabei Mode eine Rolle spielen.
Mode
wird eine Rolle spielen, ja. Und zwar ist es so, dass früher war das so, dass Computer haben zu Hause gestanden. Da war das im gewissen Sinne eine Privatsache, ob ich jetzt einen Apple habe oder einen Microsoft oder einen IBM-Rechner oder sowas. Mit Mobiltelefonen war das schon viel mehr so, dass wenn wir unterwegs waren, dass wir die auf den Tisch gelegt haben und andere konnten sehen, was wir haben. Und im nächsten Stadion kommen wir jetzt in das, was im Englischen Wearable heißt. Ja? Das heißt, es sind Geräte, die ich nicht mehr physikalisch mit mir rumtrage, sondern die ich am Körper trage, die jetzt Teil meiner Kleidung werden und natürlich dadurch auch stärker Teil meiner Erscheinung nach außen. Ja? Und deshalb ist am Ende die Frage, ob zum Beispiel Google Glass, also die Idee, dass ich ein kleines eingeblendetes Display habe in meiner Brille drin, ob das am Ende ein Riesenerfolg wird oder ein Riesenflop, ist im weiteren Sinne eine Modefrage. Und so wird es auch diskutiert gerade.
Mhm. Sie haben gerade schon die Klassiker oder die Urväter dieser Entwicklung benannt. Der US-Informatiker und Computerpionier Alan Kay hat ja 1971 gesagt, the best way to predict the future is to invent it. Also man kann die Zukunft nicht vorhersagen, sondern muss sie erfinden. Würden Sie dem so zustimmen oder ist es doch eher so ein fortschreitender Prozess?
Also ich denke, Alan Kay ist sicherlich, mit dem ist nicht zu argumentieren hier. Das macht total Sinn. Der ist natürlich unangefochten einer der Leute, die Zukunft erfunden haben, ja. Also nochmal, die Geräte, die gerade um uns rumliegen, sind zum großen Teil auf der Arbeit von Alan Kay aufgebaut, der damals schon im Prinzip das iPad sozusagen envisioned hat zu der Zeit. Mein Hintergrund ist, ich bin promovierter Informatiker, was ich im weiteren Sinne als eine Ingenieursdisziplin betrachten würde. Meine Studenten am Haas-Platten-Institut sind alle ausgezeichnete Ingenieure und natürlich muss ich da Alan Kay zustimmen, dass zumindest unsere Perspektive auf die Zukunft ist da ganz selbstverständlich, die mechanisch zu bauen. Und das ist im Prinzip unsere Methode, die Zukunft vorherzusagen, dass wir heute das versuchen zu bauen, was von dem, was wir glauben, was in 10 Jahren dann im Massenmarkt ankommen wird.
Wie entsteht oder wie entwickelt man überhaupt so ein Interface, also eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine? Wie gehen Sie da vor?
Na, ich glaube, bei der Entwicklung von User Interface gibt es extrem verschiedene Vorgehensweisen, je nachdem, welchen Zeitrahmen es sich dreht. Also es gibt nicht einfach diesen Gebrauchsfall, ja, mit dem wir uns als Wissenschaftler eigentlich nicht beschäftigen. Das ist mehr so eine berufsbildende Geschichte. Also wenn wir jetzt eine Webseite brauchen oder irgendwie eine iPhone-App oder sowas, dann gibt es da auch einen Kurs, den wir unterrichten, wie man eine Vorlesung, wie man da so diesen Designprozess anwendet da drauf. Ja. Der ist ein relativ geradliniger Prozess, der fängt irgendwie mit Brainstormen an und hört irgendwie mit einer Implementierung auf und hat viel mit Benutzern dabei. In der Forschung ist es ein bisschen anders. Ja, dadurch, dass wir bewusst versuchen, die weitergehende Zukunft vorherzusagen, funktionieren viele von diesen Methoden nicht. Das heißt, die Idee, Benutzer zu befragen, haut in dem Fall einfach nicht mehr so hin. Henry Ford hat mal gesagt, wenn er den Leuten das gegeben hätte, wonach sie gefragt hätten, hätte er ihnen schnellere Pferde verkauft und nicht ein Auto. Das heißt, Benutzer sind bekannt dafür, dass sie eigentlich nicht so visionär sind. Das heißt, da darf man und muss man manchmal auch ein bisschen provokativ sein und einfach mal gucken, was geht und einfach mal ausprobieren.
Sie hatten jetzt schon auch Google Glass erwähnt und das ist ja so ein schönes Beispiel für eine neue Entwicklung, wo auch noch ein Diskurs hinten dran hängt, nämlich wollen wir so eine Technik überhaupt? Wenn man jetzt Interfaces für die Zukunft entwickelt oder versucht vorherzusagen, wie die aussehen könnten, wird dann diese Diskussion auch gleich mit vorweggenommen oder macht man da erstmal, was technisch möglich ist und lässt den Rest erst hinten dran?
Ich denke, also sowohl ist die Ingenieursleistung als auch die Diskussion finden beide statt. Ich habe 10 Jahre in den USA gelebt. Der Unterschied zwischen Deutschland und AS, wann diese Diskussion stattfindet. In den USA passiert die Diskussion immer sehr spät, in Deutschland passiert sie sehr früh. Oft bevor die Technologie überhaupt verstanden ist. Also ich fand das ganz interessant. Ich bin vor 5 Jahren ins Hasso-Platten-Institut gekommen, war vorher bei Microsoft Research in Redmond und bei Xerox PARC. Und fand es schon spannend, dass die Zeitung hier aufgemacht hat, dass über Technologien, die überhaupt noch nicht technisch möglich sind, bereits diskutiert worden ist, wie man sie stoppen kann. Und das ist sicherlich eine kulturelle Sache, die in Deutschland tief verankert ist. Ich denke, als Gruppe versuchen wir, eine gute Balance zu finden dazwischen. Ja. Wir sind auch eine internationale Gruppe, das heißt, wir haben viele Studenten, wir haben Studenten aus den USA, wir haben Studenten aus Asien und so. Und dann was in welcher Reihenfolge passiert, ist dann so ein bisschen Resultat daraus, aus der internationalen Mischung.
Es gibt ja schon jede Menge Vorhersagen auf die Zukunft. Manche sind eingetroffen, manche nicht. Was glauben Sie, ist es heute leichter oder schwieriger, die Zukunft zu beschreiben bzw. zu erforschen?
Ich denke, die Zukunft, sagen wir mal so, ich glaube, Evolution beschleunigt gerade. Ja. Also wenn man zurückschaut in der Evolution der Geschichte, es gibt ja einige Leute, die sagen, dass wir auf eine Singularität zugehen, dass Evolution natürlich nicht mehr genetisch stattfindet heute, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Ich finde zum Beispiel, dass Wikipedia ein wichtiger Entwicklungsschritt in der menschlichen Zivilisation und Intelligenz im weiteren Sinne ist, was plötzlich eine Chance gibt für 6-Jährige, alles rauszufinden, was sie wissen wollen. Zur Freude und zum Leid der Eltern, die plötzlich, wo die 6-Jährigen das schon besser wissen. Und ich denke, dass man sieht das in ganz vielen Bereichen, dass Computer eine riesige Rolle spielen dabei, die menschliche Evolution voranzutreiben. Ob das jetzt leicht ist, das vorherzusagen, ich glaube, dass die. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist genauso schwierig. Also ich denke auch, weil Sie vorhin Alan Kay erwähnt haben. Bei Xerox gab es ganz spannende Beispiele, dass die gleichen Leute, die zu der Zeit, als der Personal Computer rausgekommen ist, riesigen Widerstand von der Firma erfahren haben. Ja? Wo die Firma Xerox hat die Vision des Personal Computers nicht verstanden damals, sonst hätten wir ja heute alle, würden wir alle an Xerox-Computern sitzen und nicht irgendwie an PCs und Macs. Die gleichen Leute haben ein paar Jahre später haben versucht, einen Kollegen daran zu hindern, seine Zeit damit zu verschwenden, Videobilder von der Videokassette in den Computer runterzuladen und dann da irgendwie mit bunten Bildern drauf rumzumalen und wieder auf das Band rauszuschreiben. Dieser Mensch hat natürlich auch eine Milliarden-Dollar-Industrie erfunden, nämlich die Industrie des Video-Editings und der ganzen Kunst, die hinten rausgekommen ist mit dazu. Ich denke, dass jeder von uns irgendwie, wir haben alle so eine Gabe, ein Stück Zukunft zu sehen. Da fühlen wir uns oft unverstanden und drücken und versuchen, diese Zukunft voranzutreiben. Und gleichzeitig können wir genauso ignorant sein bei dem nächsten Entwicklungsschritt, der uns nicht mehr betrifft. Wenn ich jetzt rumfrage, Sie finden bestimmt alle, dass irgendwie das Web eine tolle Sache ist, und vielleicht verstehen Sie gleichzeitig Twitter nicht mehr oder sowas. Ja? Mhm. Und Ihre Kinder, die jetzt Twitter total toll finden, verstehen vielleicht in 10 Jahren das nächste Ding dann nicht mehr. Ja?
Ganz kurz zum Schluss vielleicht noch, was ist bei Ihnen sozusagen das, wo Sie denken, okay, das ist meine Vision, da sehe ich ein Stück Zukunft? Ganz kurz.
Ja, also das Wichtigste, was wir gerade machen, ist, ich sehe die größten Möglichkeiten in der Personal Fabrication. Das heißt, in den letzten wenigen Jahren gibt es eine riesige Revolution, die stattfindet in der Verbindung zwischen Fabrikationsmaschinen, also 3D-Druckern und Lasercuttern und der klassischen Informatik. Das Wichtige dabei ist, dass die Maschinen gerade extrem billig werden. Da spielen auch solche Sachen wie Kickstarter eine Rolle, wo plötzlich jetzt Geräte, die früher 50.000 gekostet haben, jetzt noch 2,5 kosten, demnächst 200 kosten werden. Und das eröffnet fantastische neue Möglichkeiten. Also mit meiner Gruppe am Hasso-Platten-Institut sind wir dabei, zu erforschen, wie Leute mit solchen Geräten arbeiten können. Und ich sehe das als eine wahnsinnige, aufregende Möglichkeit, weil klassisch ist es so, dass wir mit Daten gearbeitet haben. Und jetzt ist plötzlich eine Situation entstanden, wo wir die Gelegenheit haben, die physikalische Welt zu beeinflussen. Das heißt, wir können Sachen in die virtuelle Welt rüberziehen, können die da bearbeiten, können die teleportieren, können Geräte faxen, können uns über IP-Probleme Gedanken machen. Und das sind alles Sachen, die wir beim Hasso-Platten-Institut machen, mit physikalischen Geräten jetzt.
Vielen Dank, Professor Patrick Bauditsch, Informatiker am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut, für diesen Blick in die Zukunft. Dankeschön.
2999 ist das Jahr des Umzugs zum Pluto. Leben auf der Erde ist nicht länger möglich. Aber auf Pluto gibt es keinen Klang, keine musikalische Welt. Wir genießen die letzte Party auf der Erde. Tanz, Gesang. Im Galaxy Train 2999. Jeder im Zug genießt die Musik.
Band, Medien und Meinungen.
Ja, wir wollten eigentlich noch sagen, wer diese schöne Musik gemacht hat, Markus.
Milk of Souls featuring Eel war's und wir waren unterwegs mit dem Galaxy Train 2999.
Vielen Dank. Ja, und wir blicken heute zu Jahresbeginn bei Breitband in die Zukunft der digitalen Welt. Doch wir sind natürlich nicht die Einzigen, die darüber nachdenken. Auch andere Medien machen sich Gedanken, wie es mit uns in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren oder Jahrzehnten weitergehen soll. Theresa Sickert hat sich im Netz nach Zukunftsvisionen umgeschaut. Hallo erstmal.
Hallo.
Gibt es denn da ein großes gemeinsames Thema, das im Vordergrund steht?
Also man kommt zu dem Schluss, dass in diesem Jahr Mensch und Maschine noch dichter aneinander rücken werden. Und nicht nur, weil immer mehr Menschen mobile Geräte besitzen, die sie eigentlich ständig bei sich tragen. Der Google-Vorsitzende Eric Schmidt glaubt sogar, dass es in diesem Jahr zumindest keinen Amerikaner mehr geben wird, der kein Smartphone besitzt. Vor allem rücken Mensch und Maschine dichter zusammen, weil die Wearables auf dem Vormarsch sind. Also im Sinne eines Kleidungsstücks tragbare, intelligente, technische Geräte, wie zum Beispiel Googles bekannte Datenbrille Google Glass. In diesem Jahr will LG unter anderem mit einer Smartwatch, einer intelligenten Uhr, auf den Markt. Es ist also zu vermuten, dass LG damit nicht alleine bleibt. Sachen von unterwegs zu erledigen ist schon ziemlich komfortabel. Noch komfortabler ist es nur, wenn uns jemand hilft, unseren Alltag auch noch zu organisieren. Das Tech-Blog kurz Whale AI vermutet, dass uns immer mehr intelligente Assistenten wie Apple Siri zum Beispiel helfend unter die Arme greifen werden.
So ein intelligenter Assistent, der für uns auf dem Smartphone alles Organisatorische erledigt, hört sich für manche zumindest wie ein Traum an. Da fehlen natürlich nur noch die Roboter, die sich um lästige Haushaltspflichten kümmern, wie zum Beispiel sauber machen oder so. Ist sowas schon in Aussicht?
Also bis Roboter Einzug in unseren persönlichen Alltag finden, wird es noch ein bisschen dauern. Allerdings sagt das Blog Future Timeline voraus, dass nicht nur beim Militär, sondern auch in der Landwirtschaft schon in den kommenden Jahren Roboter ganz normal sein werden. 2100 soll es dann soweit sein, dass Roboter und künstliche Intelligenz aus keinem Lebensbereich mehr wegzudenken sind. Und dabei existieren Roboter und Menschen nicht getrennt voneinander, sondern sie verschmelzen zu Cyborgs. Wissen könnte zum Beispiel direkt auf ein Implantat im Gehirn geladen werden. Wer sich solchen technischen Spielereien allerdings entsagt, der wird auf der Strecke bleiben.
Das hört sich ja nicht so an, als wolle man unbedingt in die Zukunft reisen. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sich Zeitreisende aus der Zukunft es sich zurzeit hier in unserer Gegenwart sehr bequem machen. Zumindest glauben das anscheinend ein paar Forscher. Ist das wirklich ernst gemeint, dieses Projekt?
Also es sind zumindest zwei ernstzunehmende Forscher. Es sind zwei Physiker aus den USA. Vielleicht wollten sie aber auch einfach mal ein lustiges Projekt machen. Zumindest haben sie es so weit geschafft, dass Spiegel Online darüber berichtet hat diese Woche. Die beiden Forscher durchkämmen das Internet nach Veröffentlichungen über Ereignisse, die zu dem Zeitpunkt noch nicht hätten bekannt sein dürfen. Zum Beispiel wurde im September 2012 ein Komet entdeckt und benannt und taucht also schon vorher der Name des Kometen irgendwo auf, könnte das der Beweis für einen Zeitreisensinn sein. Das glauben zumindest die US-Physiker. Ganz überraschend konnte bislang aber kein Beweis für die Existenz von Zeitreisenden gefunden werden. Konrad Lischka von Spiegel Online stellt außerdem die treffende Frage, wenn Zeitreisende wissen, dass in der Vergangenheit geschnüffelt wird, würden sie denn überhaupt da Spuren hinterlassen?
Ich würde das nicht ausschließen. Das werden wir vielleicht in der Zukunft herausfinden. Vielen Dank, Theresa Sickert, für diese Meldungen. Alle Links zu den angesprochenen Themen finden Sie im Anschluss an diese Sendung bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Dort gibt es natürlich auch die Musikgeschichten aus dem 30. Jahrhundert, zum Beispiel im Folgenden von Peppermill Records 1084.
Im Jahr 2999 existiert noch eine andere Welt neben unserer. Ein Mann wird dorthin mitgenommen. So viele neue Zeichen und Geräusche. Der Reisende versteht nicht, was passiert, aber er genießt es, fühlt sich leicht und behaglich. In diesem Universum fließt die Zeit frei und folgt keinen Regeln. Es kann unendlich viele Minuten in einer Stunde geben oder Stunden an einem Tag. Jede Menge von Tagen in einem Jahr und jede Anzahl von Jahren in einem Leben. In diesem Universum ist die Zeit relativ zu jedem Einzelnen. Es gibt keine Weltuhr, die alle und alles im gleichen Tempo taktet. Die Lebewesen in diesem Universum existieren in ihrem eigenen Bewusstsein, in ihrem eigenen Raum, in ihrer eigenen Zeit. Musik.
can't afford that crap. I figured that I'd never put my foot on Earth again.
I'd never see a family.
I'd never see my family.
Wenn wir an die Zukunft der Überwachung denken, fällt uns natürlich zuerst die finstere Gegenwart ein. Das Ausmaß der Überwachungen, das uns die Snowden-Leaks enthüllt haben, war schon überraschend. Ich meine, einige Menschen hatten schon etwas geahnt, darunter Hacker, die sowieso als paranoid gelten, was Computersicherheit angeht, aber das war die Ausnahme.
Jedes Jahr gibt es ja so ein Treffen der Hackerinnen und Hacker, wo vorausgesagt wird, welche Sicherheitslücken und Überwachungstechniken uns in Zukunft erwarten. Der Chaos Communication Congress, der zwischen den Jahren in Hamburg stattfand.
Ja, früher konnte man die Vorträge auf dem Kongress als paranoide Überwachungsalbträume abtun. Aber im Jahr 1 nach Snowden ist wohl klar, die hatten recht mit allem. Was natürlich bedeutet, was immer auf dem aktuellen Chaos Communication Congress vorhergesagt wird, muss eigentlich wahr sein. Oder zumindest wird es sich lohnen, genau darüber nachzudenken.
Und deswegen war ich auf dem Kongress zu Gast und habe versucht herauszufinden, was uns im Bereich der Überwachung vielleicht zukünftig erwartet.
But this year there is no motto.
Dieses Jahr gibt es kein Motto, denn wir sind sprachlos und leer. Es gibt keine Parole, die stark genug ist, zu beschreiben, was in uns vorgeht.
Die Suche nach Zukunftsvisionen auf dem Chaos Communication Congress beginnt mit einem Dämpfer. Tim Pritloff, deutscher Vorzeige-Podcaster und langjähriges CCC-Mitglied, ist in der Eröffnungsansprache etwas, das man von Hackern gar nicht gewohnt ist. Sprachlos. Auch Frank Rieger, einer der Pressesprecher des Chaos Computer Clubs, zeigt sich überwältigt und will sogar den Beruf wechseln.
Ach, vielleicht nicht doch Gärtnern oder so oder Tischlern oder so?
Es soll nur ein Scherz sein, aber die Beklemmung ist spürbar. Ja, selbst die Hacker sind von dem Ausmaß der Überwachung überrascht. Ein Ergebnis, das hier auf dem Kongress klar wird, während bisher nur die verwendete Software und die Kommunikationswege Angriffsziele für Überwachung waren, müssen wir in Zukunft davon ausgehen, dass uns auch unsere Hardware überwacht und ausspioniert.
Wir leben einfach in so einer Zeit, wo diese ganzen Chips einfach viel zu billig geworden sind. Man kann sie überall einbauen, nicht nur in Bügeleisen, sondern auch in Netzteile.
Frank Rieger spielt im Vortrag Security Nightmares auf zwei Fälle aus dem vergangenen Jahr an. Bei dem einen geht es um Bügeleisen, die mit WLAN-Chips versetzt sind, die wiederum automatisch in drahtlose Netzwerke einbrechen. Bei dem anderen Fall geht es um Handynetzteile, die über den USB-Stromanschluss das angeschlossene Mobiltelefon hacken. Und diese Art der Angriffe wird auch schon ausgenutzt. Von wem? Natürlich dem US-amerikanischen Geheimdienst NSA.
Das hier ist ein USB-Zusatzgerät namens Cottonmouth. Es erstellt eine drahtlose Verbindung zu einem Zielnetzwerk und hat die Fähigkeit, Schadsoftware einzuschleusen.
Die NSA hat einen regelrechten Katalog von solchen Hardware-Schnüffelgeräten, neben spionierenden USB-Steckern zum Beispiel auch kleine Geräte für Monitorkabel, die per Bestrahlung das angezeigte Bild verraten, aus bis zu über 12 Kilometern Entfernung. Es ist der Journalist und Hacker Jacob Applebaum, der zusammen mit dem Spiegel diese Spionagegeheimnisse veröffentlicht hat. Auf dem Kongress präsentiert er seine Erkenntnisse und macht klar, fremder Hardware kann man nicht mehr trauen und der eigenen auch nicht.
Die Unantastbarkeit des Postsystems wurde verletzt. Nicht nur, dass die US-Post alle Daten sammelt und speichert, sie verändert die Post. Jedes Mal, wenn du bei Amazon oder irgendwo im Netz was kaufst, besteht die Möglichkeit, dass sie dein Paket nehmen und es verändern.
Es gehört also anscheinend zum Standardrepertoire des Geheimdienstes, Hardwarelieferungen abzufangen und Spionagetechnik einzubauen. Aber selbst wenn das nicht passiert, kann der eigene Computer zum Spion werden, weil schon die verbauten Chips verseucht sein könnten, wie der Verschlüsselungsforscher Daniel Bernstein von der Universität von Chicago erklärt.
Diese Arbeit zeigt uns, wie man einen Chip erstellen kann, der unter einem Elektronenmikroskop total korrekt aussieht, aber eine Hintertür hat. Sie sagt, alles, was Intel öffentlich getan hat, um die Zuverlässigkeit des Zufallszahlengenerators zu bestätigen, könnte fehlerhaft sein. Und Intel ist nicht in der Lage, das zu bemerken.
Zuverlässige Zufallszahlengeneratoren sind ein grundlegendes Element starker Verschlüsselung. Bei den Chips, um die es hier geht, handelt es sich auch nicht um irgendwelche Hardware, sondern um Teile für Intel-Prozessoren, die millionenfach weltweit in den PCs verbaut werden, die wir alle benutzen. Tanja Lange, Kryptographie-Professorin der Universität Eindhoven, sieht genau in solchen Sicherheitslücken die größte Gefahr für verschlüsselte Kommunikation.
Ja, Horrorvision. Egal, wie gut wir unsere Krypto machen, dass da schon was auf den Prozessoren drauf sitzt als Backdoor, sodass es nichts ausmacht, ob wir es verschlüsseln oder nicht, dass da also eine Hintertür in den Prozessor eingebaut ist, die entweder den Schlüssel woanders hinspeichert oder sogar den Datenstrom abliefert.
Halten wir also fest, unsere Hardware spielt gegen uns. Entweder wird sie entsprechend präpariert oder schon die Bauteile sind absichtlich oder unabsichtlich fehlerhaft. In dieser Horrorvision sind all unsere Daten frei zugänglich und werden natürlich auch gesammelt. Vielleicht sind aber die anfallenden Datenmengen einer Totalüberwachung so groß, dass sie unmöglich verarbeitet werden können? Auch diese Hoffnung wird auf dem Chaos Communication Congress zunichte gemacht von Linguistikprofessor Joachim Charlotte, der an der vollautomatischen Auswertung von Texten forscht.
Ja, je mehr, desto besser, weil wir suchen natürlich nach Mustern in Texten. Ja? Und Muster kann man umso besser erkennen, je mehr Texte man hat. Und wenn man Muster hat, kann man wiederum auch berechnen, was sind denn die Texte, die am stärksten abweichen von diesen Mustern.
Die Algorithmen unterscheiden also automatisch zwischen normal und unnormal oder sollte man eher sagen zwischen normal und verdächtig? Charlotte hält es für wahrscheinlich, dass unnormale User in Zukunft sehr genau beobachtet werden und auch wenn er hier nur von Texten spricht, die Umwandlung von Sprache zu Text ist schon längst kein Problem mehr und es geht noch weiter.
Gerade in der Gesprächslinguistik gibt es gerade neuere Entwicklungen, wo man versucht eben die Bedeutung von Blicken für die Relevanz von Aussagen beispielsweise zu messen.
Auch diese Daten werden in Zukunft anfallen. Auf dem Kongress wurde Hardware vorgestellt, die ähnlich wie Google Glass, aber mit längerer Batterielaufzeit ständig das Blickfeld des Users filmt. Der Chaos Communication Congress zeigt also, der Vergleich mit Orwells Klassiker 1984 ist längst überholt. Denn der Überwachungstelevisor steht im heimischen Wohnzimmer und ist gegen die Möglichkeiten, die es heutzutage überall gibt, nur ein Kinderspielzeug.
Das war ein Rückblick auf den Chaos Communication Kongress. Und als ob das alles nicht genug wäre, kam kurz nach dem Kongress heraus, dass die NSA auch an Quantencomputern arbeitet, um noch schneller verschlüsselte Nachrichten zu knacken, Markus. Frage, haben wir schon oft diskutiert, aber stellt sich natürlich jetzt erneut. Sollen wir die Verschlüsselung dann gleich lassen?
Also nein. Einerseits ist es ja immer so, tatsächlich, wenn man es den Leuten so schwer wie möglich macht, ist es natürlich immer noch eine gute Sache. Und dann wird ja tatsächlich nicht nur an neuen Überwachungstechnologien gearbeitet, sondern auch an neuen Verschlüsselungstechnologien. Ich habe zum Beispiel im O-Ton war sie auch Tanja Lange aus der Universität Eindhoven, die arbeiten an einem System, das Kryptographie nicht nur sicher macht, sondern auch einfach anwendbar, also auch für Programmierer, sodass wir alle davon sozusagen profitieren. Das heißt, dass starke Verschlüsselung in Zukunft doch noch wieder angewendet werden kann. Das ist schon eine gute Idee weiterhin.
Es ist also ein Katz-und-Maus-Spiel, aber schon auch weiterhin.
Das könnte man sagen, ja. Man muss nur schnell genug rennen.
Man muss schnell genug rennen, das Fazit dieses Chaos Communication Kongresses.
Das Jahr 2999. Wissen und gesellschaftlicher Status werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Wege für alle sind vorgezeichnet und die Rollen klar verteilt.
Das Kind eines Häftlings wird geboren, in eine Zukunft hinter Gittern. Das gilt auch für die auf der anderen Seite. Mit einem Schlagstock in der Hand geboren, sind sie stolz auf ihre Überlegenheit. Das Gefängnisvolk kann nur ein Erbe an seine Jugend weitergeben. 1000 Jahre Wut und einen über 12 Generationen gewachsenen Wunsch zu fliehen. Dieses Stück ist für alle, die ihr Leben bei einem Fluchtversuch verlieren werden. Sie sind es, die das Wissen ihrer Familien vergrößern, sodass die Flucht eines Tages gelingen kann.
Titus 12, The Great Escape, hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur.
Ja, wir reden heute über die Zukunft und was wären wir für ein Magazin für digitale Kultur, wenn wir die Zukunft des Gaming, des Spielens an und mit dem Rechner außen vor lassen würden.
Wir haben also auch hier jemand in die Zukunft geschickt, unseren Reporter Christian Schiffer, der sollte einen Blick in die digitale Glaskugel werfen und hat dort als allererstes ein Känguru gesehen.
Das hier ist der Piepsound von Kangaroo, ein Videospiel, das 1982 für den Atari 2600 erschienen ist. Kaum jemand hat je von dem Spiel gehört und das ist nur allzu verständlich. Kangaroo, das ist kein Klassiker wie Pac-Man, Breakout oder Pitfall. Es ist kein besonders gutes Spiel und noch nicht einmal ein besonders schlechtes. Let's face it. Kangaroo, das ist Durchschnittsware. Daddelkram aus den frühen 80ern, wie er belangloser kaum sein könnte. Ein Spiel, das aus heutiger Sicht so spannend anmutet wie eine Kaffeefahrt mit anschließendem Heizdeckenverkauf. Aber es ist mein allererstes Videospiel gewesen, der Beginn eines lückenlosen Gamer-Lebenslaufes. Gerade habe ich es wieder hervorgekramt und den Atari 2600 entstaubt, denn die Zukunft lässt sich oft aus der Vergangenheit extrapolieren. Wer wissen will, was wird, muss wissen, was war.
Die Story.
Kangaroo ist ein Klon des Klassikers Donkey Kong. Man springt Treppen hoch und rettet am Ende ein Kangaroo-Baby vor Affen. Das war sie, die komplette Rahmenhandlung. Mittlerweile sind die Geschichten von Videospielen in der Regel viel ausgefeilter. Sogar Angry Birds verfügt über so etwas wie ein Story-Universum. Große Produktionen stehen Hollywood-Blockbustern in ihren Geschichten in nichts nach, auch wenn mancher Dialog noch Fremdschämattacken provoziert.
Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche?
Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen.
Die Stories in Computerspielen werden in Zukunft ausgefeilter werden. Und noch etwas kommt hinzu. Die Inhalte verändern sich. Schon heute geben uns Spiele wie Card Life einen Eindruck davon, wie sich das Leben einer alleinerziehenden Mutter anfühlt. Oder des Forgia. Hier schlüpft der Spieler in die Rolle einer Transsexuellen, die im falschen Körper lebt. Spiele verhandeln zunehmend persönliche Probleme und Anliegen, sagt der Kulturwissenschaftler Christian Huberts.
Allgemein wird es mehr narrative Ansätze geben, mehr Versuche über Spielwelten, Sachen zu erzählen, aktuelle Probleme aufzugreifen. Gerade wo jetzt Spielentwicklung auch immer mehr persönlicher wird, wo Einzelpersonen aus ihrem Leben Spiele machen oder aus ihren Erfahrungen versuchen, Spiele zu machen.
Bald also könnten auch Spiele Empathie schaffen. Und vielleicht können sie das sogar besser als Bücher oder Filme. Denn dank der Interaktivität von Games kann man sich in fremde Welten vielleicht sogar noch besser einfühlen.
Die Technik.
Große Pixel, dazu wenig Farben, die dafür umso greller ausfallen. Kangaroo, das ist wirklich Netzhautpeitsche. Lange Zeit war der heilige Gral der Grafikkunst der Fotorealismus. Computerspiele sollten irgendwann mal so aussehen wie die echte Welt da draußen. Und heute tun sie das schon fast. Das kommende große Ding ist aber die virtuelle Realität. Schon vor 20 Jahren gab es Virtual Reality Helme. Allerdings waren die zu teuer, zu schwer und wurden kaum von einem Spiel unterstützt. Mittlerweile scheint die Technik aber ausgereift zu sein. Die bekannteste Virtual Reality Hardware ist die Oculus Rift Brille, die schon dieses Jahr in den Regalen stehen soll. Kai Kellinghusen betreibt in Berlin das Game Science Center und beschäftigt sich mit der Frage, wie Computerspiele in Zukunft aussehen und gesteuert werden. Er glaubt, Oculus Rift, das ist nur der Anfang. Das Ziel muss das Holodeck sein, wie man es aus Star Trek kennt.
Also das Oculus Rift ist sozusagen die visuelle Komponente, dass man den Kopf wirklich in dieser virtuellen Welt drin hat. Und dann gibt es verschiedene Varianten, wie man sozusagen dann die Bewegungen im virtuellen Raum machen kann. Und man kann das Ganze natürlich auch noch mit Motion Tracking, wie zum Beispiel mit Kinect, verbinden, um wirklich die Bewegung vom ganzen Körper in diesem virtuellen Raum zu übernehmen. Also momentan sind es sehr viele kleine einzelne Bausteine, die alle erstmal noch zusammenkommen müssen, um wirklich diese Holodeck-Erfahrung zu haben.
Schon bald liegen wir vielleicht auf unserem Holodeck und trinken dort Cocktails mit Schirmchen drin.
Die Steuerung.
Kangaroo wurde gespielt mit einem Joystick und der hatte genau zwei Knöpfe. Mit 9 Jahren zog ich mir dann meine erste Sehnscheidenentzündung zu. Joysticks werden heute kaum noch benutzt. Auf Konsolen kommt ein Game-Controller zum Einsatz mit Steuerkreuz und einem Dutzend Tasten. In Zukunft könnte aber auch ein spezielles Stirnband als Eingabeinstrument dienen, das unsere Hirnaktivität misst. BCI heißt das Stichwort, Brain-Computer-Interface. Kai Kellinghusen.
Also bisher, was ich an Anwendungen gesehen habe und gehört habe, ist es noch ein bisschen simplistisch. Aber da gibt es ja schon gewisse Sachen, zum Beispiel das Emotive Epoch. Und wenn man das richtig kalibriert, kann man das sozusagen dann mappen auf gewisse Interaktionen, die man machen möchte. Was ich, man denkt, ich möchte etwas anheben und dann hebt sich das in der virtuellen Welt an. Finde ich auch spannend. Ich glaube, das muss erstmal sozusagen auf den Markt rauskommen und viele Leute müssen sich damit beschäftigt haben. Und dann wird das mit der Zeit immer und immer besser werden.
Eine Stunde lang habe ich mich nun an Kangaroo versucht, meinem allerersten Computerspiel. Was ich bei meinem Blick in die Vergangenheit über die Zukunft gelernt habe, vor allem, dass heutige Spiele ganz anders sind als Kangaroo. Wirklich ganz anders. Und das ist gut so. Gut möglich also, dass Gamer in 30 Jahren nicht im Ansatz verstehen werden, was an diesen primitiven Assassin's Creeds, GTAs und Call of Duties eigentlich so toll gewesen sein soll.
Christian Schiffer über die Zukunft des Gaming.
Jetzt hat man vielleicht schon mal zugehört hier und weiß, dass du jetzt nicht so die Spielerin bist. Hast du jetzt hier was gehört, wo du denkst, okay, wenn es soweit ist, dann probiere ich das mit dem Computerspielen doch mal aus?
Du wirst jetzt überrascht sein, ich sage ja.
Nein. Ja. Wobei?
Ja, es fiel hier der Halbsatz aus meinem Leben Spiel machen, also ein Spiel machen. Mhm. Und das finde ich total spannend. Also wenn man ein Spiel hätte, in dem man reale Alltagssituationen durchspielen könnte, wo man vielleicht ein paar Informationen selber reingibt, was man durchspielen möchte, das kann ich mir total spannend vorstellen. vorstellen.
Achievements fürs Abwaschen.
Ja, der empathische, das empathische Spiel.
Okay, sehr spannend.
Und du?
Ich baue tatsächlich darauf, dass die Technik irgendwann in den Hintergrund tritt. Also A, Holodeck ist natürlich total spannend, also eine künstliche Welt komplett erleben. Und dann hoffe ich tatsächlich, dass wir wegkommen von diesem mechanistischen Highscore und eher dahin, dass da Geschichten erzählt werden, die man erleben kann. Darauf freue ich mich wirklich.
Dann freuen wir uns zusammen nach dieser Sendung. Hier ist nämlich jetzt Schluss. Das war Breitband von heute. Nach den Nachrichten können Sie mit der Deutschlandrundfahrt die Stahl- und Kulturstadt Neunkirchen im Saarland besuchen.
Und wir beschließen damit auch unsere musikalische Zeitreise in die Zukunft mit dem Projekt 2999, mit dem Song Out of the Unknown von El Hajin. Das Jahr 2999 hat natürlich noch mehr Musik zu bieten als die 5 Titel, die wir Ihnen hier vorgestellt haben. Ein Link zum Komplettpaket finden Sie, genau wie alle anderen Informationen zum Thema, natürlich auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Mein Name ist Markus Richter.
Mein Name ist Vera Linz.
Und wir verabschieden uns. Tschüss.
Tschüss.
Das Jahr 2999. Der Raum außerhalb unseres Sonnensystems ist erforscht. Planeten wurden bevölkert, die Wissenschaft hat ihr Optimum erreicht. Alles ist erklärbar. Doch auf einmal wird ein neuer Raumbereich entdeckt. Es gibt hier weder Sterne noch andere Materie. Deshalb wird diese Anomalie die Lücke genannt. Umgeben von einem dichten Nebel kann die Lücke nicht gescannt werden. Außerdem ist klar, kein Raumschiff, das zur Erforschung geschickt würde, käme je zurück. Die Menschen beschließen, in respektvoller Entfernung zur Lücke einen permanenten Außenposten zu stationieren. Im April 2999 schickt die Besatzung dieses Außenpostens eine Nachricht. Ein seltsames Fahrzeug komme direkt auf die Station zu. Das war die letzte Nachricht des Außenpostens. Das Fahrzeug war aus der Lücke gekommen. Aus dem Dunkel. Aus dem Unbekannten.